Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet, geht in eine neue Runde. Und das in einer Woche, wo bei uns im Ruhrgebiet, bei den Clubs, so eine ganz, ganz merkwürdige Stimmung herrscht. Dortmund hat noch Chancen auf die Meisterschaft, da sind aber alle irgendwie groß in Trauer nach dem verlorenen Derby. Bei Schalke ist der Relegationsplatz eigentlich immer noch eine Möglichkeit, die passieren könnte. Trotzdem ist bei Schalke gerade Bombenstimmung. Ja, und beim MSV ist so ein bisschen Beerdigungsstimmung angesagt. Das aber auch wirklich zu Recht, weil es für den MSV ganz, ganz bitter aussieht. Darüber wollen wir sprechen. Wir, das sind in diesem Fall die Funke-Reporter Sebastian Wessling.
Hallo.
Und Andreas Ernst.
Hi.
Und ich bin Timo Düngen und halte für euch so ein bisschen die Radiofahne hoch. Und Sebastian, ich würde sagen, wir starten mit Borussia Dortmund. Du bist da ganz, ganz nah dran. Und was viele verwundert hat, war ja wirklich, dass nach diesem verlorenen Derby Lucien Favre direkt gesagt hat, so, das war's mit der Meisterschaft. Haben wir da schon wieder den Lucien Favre gesehen, den wir so aus Gladbach und Berlin kennen, der sehr, sehr schnell aufgibt, wenn es irgendwie ein bisschen Gegenwind gibt?
Ich weiß nicht, ob man sagen muss, er gibt sehr, sehr schnell auf. Er hat in dem Moment, war er sehr emotional und hat genau das gesagt, was er gedacht hat. Und so kennt man ihn nicht unbedingt immer. Der ist ja normalerweise bei Veranstaltungen mit Medien eher sehr, sehr zurückhaltend und sagt eigentlich gar nichts. Aber es passiert dann eben, gerade wenn er in emotionaler Wallung ist, und das war ja nach diesem Spiel, dass er dann einfach genauso redet, wie er gerade in dem Moment denkt. Und das ist als Fußballtrainer, das wünschen wir als Journalisten uns zwar, aber das ist als Fußballtrainer nicht immer hilfreich. Und in dem Moment war es natürlich nicht hilfreich. Das haben natürlich alle gedacht in dem Moment. Das hat auch Michael Zorc in dem Moment gedacht, das hat Sebastian Kehl in dem Moment gedacht.
Klar.
Die haben es nur anders formuliert. konnte ja keiner damit rechnen, dass die Bayern dann am nächsten Tag auch noch Punkte liegen lassen. Aber das war natürlich eine Aussage, die kam nicht wahnsinnig gut an. Deswegen hat Hans-Joachim Watzke auch am nächsten Tag im Gespräch mit mir und auch mit anderen das sehr, sehr deutlich korrigiert und gesagt, nein, das geht gar nicht. Solange wir rechnerisch die Chance haben, sind wir verpflichtet, alles zu tun. Und es geht nicht, dass irgendein Angestellter von Borussia Dortmund vorzeitig die weiße Flagge hisst. Also war ja sehr deutlich, das kam nicht so gut an und da wurde dann entsprechend gegengesteuert.
Was ja auch wirklich total Gift dann wirklich für die Motivation ist in diesen restlichen Spielen, weil es geht ja nicht nur für Dortmund dann vielleicht noch um was, sondern die Dortmunder spielen ja auch gegen Mannschaften, für die es um richtig viel noch geht. Also wenn die jetzt sagen würden, doch, die Saison ist jetzt für uns gelaufen.
Ja, sagen wir so, und es wäre ja, würde zu dieser verrückten Saison passen, wenn jetzt Dortmund nach einem 0-5 in München und einem 2-4 gegen Schalke irgendwie noch Meister werden würde, aber wir haben noch 3 Spiele und die Bayern spielen, Sebastian, die spielen noch gegen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig, das ist jetzt nicht das
und Hannover 96
und Mannschaft. Das ist jetzt nicht das einfachste Restprogramm. Ich meine, Dortmund hat auch schwierige Gegner, aber halt nicht Frankfurt und Leipzig, ne? Also das, und es fehlt nur ein Sieg, also Dortmund muss alle Spiele gewinnen, Bayern muss eins verlieren, Dortmund Meister.
Ja,
aber einige, richtig gerechnet.
Einige Konditionalsätze dabei, die aufgehen müssen. Dortmund hat das auf dem Papier leichtere Restprogramm mit Bremen, mit Düsseldorf und mit Gladbach. Sind allerdings auch 3 Gegner, da kann alles passieren. Das ist mal wieder eine Phrase. Aber Düsseldorf ist extrem unangenehm zu spielen. Das hat Dortmund gemerkt in der Hinrunde, da haben sie verloren. Gladbach macht im Moment überhaupt keinen guten Eindruck, aber wenn die einen guten Tag erwischen und Bock haben, dann können die auch ziemlich unangenehm sein. Und auch Bremen, das haben wir alle gesehen, das haben die Bayern jetzt zweimal nacheinander bemerkt, auch wenn jetzt das letzte Spiel von Bremen nicht so berühmt war. Aber und auch Dortmund hat da schon gemerkt, dass Bremen ein sehr unangenehmer Gegner ist, all dieweil jetzt auch Dortmund 2 Spiele ohne Marco Reus spielt. Das ist ja auch nicht so ganz zu unterschätzen.
Wollte ich gerade sagen, ohne Reus, die Punktbilanz, ich habe da so eine Statistik gelesen, ist jetzt nicht deutlich schlechter. So
in dieser Saison ist sie fast gleich.
In dieser Saison ist sie fast gleich, aber trotzdem ist es ein völlig anderes Borussia Dortmund. Wobei man auch sagen muss, wenn es drauf ankam, in München und gegen Schalke,
ist er auch untergetaucht.
Da war Marco Reus jetzt nicht wirklich der Kapitän, der er in anderen Spielen war.
Das ist richtig. Wobei man sagen muss, was heißt, wenn es drauf ankam? In Berlin kam es auch drauf an, da hat er kurz vor Schluss getroffen. Ne? Also es ist ja, man nimmt dann immer am Ende die Spiele, die verloren wurden und sagt, wenn es drauf ankam, war er nicht da.
Ja, aber ich das, weiß, nein, das ich waren weiß ja was die Duelle, wo alle drauf geguckt haben.
Ja, natürlich, natürlich. Das ist ja keine Frage, dass Marco Reus in diesen Spielen überhaupt nicht gut gespielt hat. Aber er hat grundsätzlich auch schon sehr, sehr viele sehr gute Spiele für die Mannschaft gemacht und er ist definitiv natürlich ein Verlust, wenn er nicht dabei ist, gar keine Frage. Allein schon, weil dann gehörig Tempo fehlt. Also wenn Marco Reus draußen ist, gehen wir mal davon aus, dass Mario Götze dann als Zehner spielt und dass Paco Alcácer als Stürmer spielt. Dadurch verliert Borussia Dortmund erheblich an Tempo. Das ist auch nicht so ganz unentscheidend in der Bundesliga heutzutage. Natürlich sind das alles gute Spieler, aber es fehlt da natürlich eine gewisse Dimension. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das ersetzen wollen. Es gibt so das Gedankenspiel natürlich, dass dann vielleicht Christian Pulisic auf dem Flügel spielt statt Rafael Guerrero, weil er eben deutlich schneller ist. Allerdings ist er vielleicht dann wiederum nicht so vielseitig wie Guerrero.
Und vor allem bei Pulisic habe ich auch immer, vielleicht ist es nur so dieser Hintergedanke, weil man weiß, er wechselt ja eh, dass er eh nicht mehr so richtig bei der Sache war, immer so, also er hat ja schon stärkere Phasen in Dortmund gehabt.
Jein. Also er hat auf jeden Fall starke Spiele für Borussia Dortmund gemacht, aber man muss ganz ehrlich sagen, Christian Pulisic hat nie eine Phase gehabt, wo er konstant Stammspieler war in Dortmund und konstant herausragende Spiele gemacht hat. Das wird immer gerne vergessen. Aber erst in diese Saison ist er als Stammspieler gegangen, erstmals. Die Jahre davor, die Spielzeiten davor war er das nicht wirklich. Also er hatte ganz gute Phasen in der vergangenen Saison, Ende der vergangenen Saison. Jetzt zum Anfang war es auch ganz ordentlich, aber so die richtige Phase, wo Christian Pulisic eine ganze Saison Stammspieler war, die gab es ja noch gar nicht. Er ist ja auch noch nicht besonders alt.
Das stimmt wohl.
Genau, deswegen, aber klar ist natürlich, der zeigt deutlich weniger derzeit, als er eigentlich könnte. Also ist tatsächlich eigentlich eher eine enttäuschende Saison und Borussia Dortmund kann ganz froh sein, dass sie ihn im Winter für 64 Millionen Euro verkauft haben.
Das war wirklich also ein Geniestreich aus Management-Sicht.
Natürlich. Hatte ja seine Gründe, warum Chelsea so viel bezahlt. Erstens, ist Christian Pulisic wenn man aus Marketing-Gesichtspunkten drauf guckt, ein unfassbar wertvoller Spieler, der beste Spieler der USA, der am besten zu vermarktenden Spieler der USA. Wenn man also diesen amerikanischen Markt im Auge hat, dann ist der natürlich Gold wert. Und Chelsea droht die Transfersperre oder beziehungsweise es ist ja, wenn da jetzt nicht noch, ich bin gar nicht über den genauen Stand informiert, muss ich jetzt ehrlich sagen, aber soweit ich weiß,
Stand jetzt gilt die Transfersperre.
Und wenn die nicht über den Haufen geworfen wird, dann ist die. Und deswegen hatten die im Winter natürlich großen Druck und mussten irgendwie gucken, dass sie da einen Spieler an Land ziehen. Und das ist natürlich eine Verhandlungsposition, die hat dann Michael Zorc natürlich dann auch sehr, sehr gut ausgenutzt, das muss man sagen.
Wobei wichtiger finde ich wirklich, dass Sancho bleibt. Ich sehe die Dortmunder, weiß Gott, nicht so oft wie du, Sebastian. Ich habe es jetzt zumindest einmal in der Rückrunde gesehen am Wochenende im Derby. Und der war ja wirklich der einzige Lichtblick. Und was der für eine Geschwindigkeit hat,
wenn der am Ball ist.
Wenn der am Ball ist, das ist ja nur wirklich einmalig. Und wenn man jetzt entscheiden würde, wen behält man in Dortmund, Sancho oder Pulisic, dann würden, glaube ich, 10 von 10 Dortmunder Fans sagen, Sancho.
Gar keine Frage. Das würden auch 10 von 10 Dortmunder Spielern und verantwortlichen Trainern sagen. Also, nein, also klar. Also, Sancho ist einfach der mehrdimensionalere Spieler sozusagen. Also, Christian Pulisic hat sehr hohe Geschwindigkeit. Hat eine gute Technik, aber man stellt sich als Verteidiger ein bisschen leichter auf ihn ein, weil er halt immer versucht, einfach mit Tempo dann an seinem Gegenspieler vorbeizugehen. Das macht er sehr, sehr gut. Aber er ist, ich tue ihm jetzt vielleicht ein bisschen unrecht, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber er ist auf sehr hohem Niveau ein One-Trick-Pony, ja. wie es der Amerikaner sagen würde. Also eine Sache beherrscht die richtig gut. Natürlich beherrscht er ein bisschen mehr, das ist ein bisschen fies, aber wenn man das zum Beispiel mit Sancho vergleicht, der ist viel, viel unberechenbarer, was der mit dem Ball anstellt,
allein
was der für Dribblings macht.
Dieser Lupfer im Derby.
Genau, was der inzwischen für Pässe spielt, dieser Lupfer auf Mario Götze, natürlich brillant. Also der hat ein ganz anderes Paket und der setzt das auch auf unfassbar hohem Niveau regelmäßig um und er ist ja auch erst 19 Jahre alt, das darf man eben auch nicht vergessen. Und wie du richtig gesagt hast, der war im Derby für mich auch der totale Lichtblick. Also der Einzige, bei dem über 90 Minuten zu sehen war, der hat immer wieder was versucht. Das hat natürlich nicht alles geklappt, aber der hat versucht, der hat getribbelt, der hat gemacht, der hat getan. Und ganz ehrlich, wenn die Mitspieler vernünftig mitgespielt hätten bei den Lücken, die er auch in der Schalker Mannschaft, in der Schalker Hintermannschaft, der immer mal wieder gerissen hat, da wären schon 1-2 Tore mehr drin gewesen.
Mindestens.
Ihr habt auch beide die wichtigen Spiele angesprochen, wo dann Marco Reus nicht ganz so funktioniert hat. Im Endeffekt, du hast jetzt gerade auch gesagt, Andreas, es würde fast zu der Saison passen, wenn Dortmund doch noch die Meisterschaft holen könnte, obwohl sie genau diese wichtigen Spiele halt verloren haben. In München, auf Schalke. Ist das so eine Geschichte, wo man sagen muss, da hat die Mannschaft einfach gezeigt, dass sie nervlich einfach das nicht drauf hat, wirklich an die Meisterschaft anzugreifen, was bei so einer jungen Truppe ja durchaus auch verständlich sein würde?
Also wenn ich jetzt aufs Derby schaue alleine, ja. Also fürs Derby war diese Mannschaft nervlich nicht gewachsen. Ich saß auf der Tribüne neben Sebastian und der hat mir das quasi genau so auch bestätigt, weil mein Eindruck war, die Schalker haben mit relativ einfachen, natürlich auch mit dem nötigen Quäntchen Glück, aber mit relativ einfachen Derby-Mitteln, wir provozieren die jetzt, wir hauen dazwischen, wir spielen auf Zeit, wir spielen ein bisschen hart.
Stehen denn auch mal ein bisschen auf die Füße?
Das hat eigentlich ausgereicht, diese Mannschaft vollkommen aus dem Konzept zu bringen. Und das darf einer Mannschaft, die Meister werden möchte, überhaupt nicht passieren. Also lacht man sich als Schalker ja sogar ein bisschen kaputt, wenn man das so einfach schafft. Ja. Ich meine, die haben 6, ich glaube, das war so, Sebastian, sagtest du mir, glaube ich, das erste Spiel der Bundesliga-Geschichte, in der die eine Mannschaft nur gelbe Karten kriegt und die andere Mannschaft nur rote.
Ich weiß nicht, ob es das erste war, aber
das sagt relativ viel aus.
Ja.
Diese Statistik sagt viel aus. Die Schalker haben halt hart gespielt, manchmal überhart, holen sich die ganzen gelben Karten ab und die Dortmunder flippen aus und kriegen die beiden roten Karten. So, ne? Also das fasst es relativ gut zusammen. Und auf deine Frage zu antworten, ja, sie waren dem der ganzen Nummer nervlich nicht ganz gewachsen.
Ja. Ja, und du wirst dich erinnern, wir saßen auf der Tribüne und wir haben zur Halbzeit gesagt, Junge, es würde mich nicht sehr wundern, wenn da ein Dortmunder vorzeitig runtergeht, so sauer, wie die da schon waren. Ne?
Genau.
So,
aber du hast nicht gedacht, dass Reus
ausfällt. Reus ist.
Nein, ich hab nicht erwartet, dass Reus trifft. Ich verrate auch nicht, wen ich getippt habe.
Ja, wobei Wolf doch schon ein Kandidat war.
Nein, also ich finde, wenn man das Spiel jetzt im Nachhinein anguckt, weil du gerade sagtest, junge Mannschaft, würde ich auch total sagen, die waren dieser Situation mental nicht gewachsen, wie sie das auch schon in München nicht waren. Da hat das Michael Zorc auch sehr deutlich gesagt. Wir waren an diesem Tag der Situation mental nicht gewachsen. Das hat er nach dem Schalke-Spiel nicht so wiederholt, aber mein Eindruck ist der, dass es so war. Aber das hat, glaube ich, in dem Fall nichts mit Erfahrung zu tun gehabt, ganz ehrlich, weil Marco Reus, 29 Jahre alt, erfahrener
Spieler. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Und wer war, und dagegen Jadon Sancho, der war ein absoluter Lichtblick. Ne? Dann hattest du was mir in diesem Spiel aufgefallen ist und sehr lange sehr negativ aufgefallen ist, das waren gerade die erfahrenen Spieler, die Anführer sein müssten, die ziemlich schnell den Kopf verloren haben. Also zum Beispiel ein Mario Götze war in der zweiten Halbzeit permanent mit dem Schiedsrichter am Diskutieren und haderte und ließ sich total rausbringen. Noch mehr Axel Witzel, unfassbar viel diskutiert, war immer, sobald es eine Rudelbildung gab, Axel Witzel vorne weg und hat Gegenspieler geschubst, so ungefähr. Also gerade die Spieler, wo ich erwarten würde, dass die sagen, Leute, jetzt mal ruhig, lasst euch hier nicht provozieren, lasst euch nicht auf diesen Mist ein, spielt euer Ding runter, wir sind die fußballerisch bessere Mannschaft und das wird sich über kurz oder lang durchsetzen in diesem Spiel. Und genau das haben sie nicht getan, sondern, und auch Marco Reus, der hatte vorher schon so 2-3 Szenen, also ich habe mir das Spiel dann nachher auch nochmal angeguckt, das war schon mein Eindruck auf dem Platz, also im Stadion, dass er extrem frustriert war und dann habe ich es mir nochmal angeguckt, das gab schon vorher so 1-2 Szenen, wo der jetzt nicht böse fault, aber wo du eben merkst, er ist extrem wütend, wo er dann eben durchrennt im Duell und dann dem Gegenspieler noch einen Schubser mitgibt, dann eben statt eben abzubremsen und dem halt auch noch schön einen mitgibt oder so ein bisschen mit dem Fuß so ein bisschen nachhakelt. Da gab es so 2-3 Szenen. Und deswegen ist das in dem Punkt, glaube ich, nicht, also zumindest nicht auf Erfahrung der einzelnen Spieler zurückzuführen, weil das waren ja gerade die Erfahrungen, die das gemacht haben. Vielleicht so als Mannschaft, die relativ neu zusammengestellt ist, die noch nicht viele solcher Situationen gemeinsam erlebt hat, irgendwie schon. Aber ich glaube, Punkt Erfahrung allein ist mir dazu wenig, sondern es hat dann tatsächlich wirklich am Ende irgendwas offenbar tatsächlich immer noch mit Mentalität zu tun.
Also, aber auch nicht, dass man sagt, eigentlich sind die Typen nicht dafür da, sondern eben diese Typen, die Erfahrung bringen könnten oder die Nervenstärke, die haben sie eben nicht gebracht.
Die haben sie an dem Tag nicht gebracht, das muss man so klar sagen, ja. Also, ich würde noch Beispiel Thomas Delaney nennen, der hat es, glaube ich, gebracht. Der hatte sehr, sehr gute Zweikampfwerte und der hat auch ordentlich dagegen gehalten. Der wurde halt dann irgendwann von Lucien Favre geopfert, sozusagen, um eben offensive Spielweise zu bringen. Der hat Paco Alcácer gebracht für Thomas Delaney. Ich glaube, 2 Minuten später gab es die erste rote Karte. Genau, also das war ein Wechsel, der halt dann aufgrund der Umstände überhaupt nicht aufging. Aber das ist eigentlich auch so einer für diese Spiele. Der hat das auch im Rahmen seiner Möglichkeiten, das klingt jetzt auch fies, also der hat das auch gut gemacht, aber er ist halt nicht der große Spieler, sondern er ist halt der Kämpfer dann, der da dagegen hält. Eigentlich auch für solche Spiele da, wurde dann ausgewechselt. Den Wechsel konnte ich in der Situation auch absolut nachvollziehen, weil halt blöd, dass dann sofort die roten Karten kamen. Aber wie gesagt, das sind so 3, 4, 5 Spieler, von denen würde man das erwarten und die haben das an dem Tag nicht oder nur eingeschränkt einfach das gemacht, was man von ihnen erwarten würde. Also da gibt es vielleicht sogar noch, wenn man jetzt auf die Saison rückschaut, muss man sich die Frage stellen, ob dann zum Beispiel Lukas Piszczek ist ja auch so ein absoluter Führungsspieler, der hat halt verletzt gefehlt, der wird auch, das ist absehbar, dass er der hat nächste Saison noch einen Vertrag, wird aber nicht mehr so wahnsinnig viele Spiele für Borussia Dortmund machen, glaube ich, einfach, weil körperlich er immer Probleme hat in jüngerer Vergangenheit. Ist eigentlich Vizekapitän, ist so eine wichtige Figur, hat ganz gefehlt und dann wird man natürlich auf einzelnen Positionen jetzt nochmal gucken müssen, ob man da auch noch den einen oder anderen wirklich erfahrenen, mental gefestigten Spieler dazu packt.
Du hast gerade davon gesprochen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ich finde, das passt auch haargenau zu dem, was Schalke abgeliefert hat in diesem Derby, weil das die jetzt spielerisch nicht wirklich dagegenhalten können gegen die Borussen. War klar, die haben aber, Andreas, wie du auch schon gesagt hast, die haben da körperlich richtig dagegen gehalten. Dafür haben sie sich dann auch später gefeiert, auch zu Recht, die Fans waren auch happy. Bloß, was mir vielleicht ein bisschen zu viel war, klar, der Sieg war verdient, weil er erkämpft wurde, meines Erachtens zumindest, auch wenn natürlich Glück war, der Elfmeter und dann die roten Karten, dass sich Dortmund so ein bisschen selber geschwächt hat, Aber trotzdem war mir die Euphorie nach diesem Spiel ein bisschen zu groß bei den Schalkern. Dass sie hinterher noch in eine Fankneipe fahren und sich da feiern lassen, dass man Videos sieht von dem Armin Arid, der da plötzlich Schalke 04 singt. War dir das auch ein bisschen zu viel?
Ja, also erstmal war mir das Spiel an sich schon, wäre mir als Schalke-Fan eher ein Schlag ins Gesicht gewesen. Auch natürlich freut man sich und jubelt und so, aber warum in diesem Spiel?
Ja,
es gab
auch,
vorher
das ist
30,
natürlich auch eine Frage.
Es gab 30 andere Spiele oder viele davon, in denen man eigentlich auch sich eine Mannschaft gewünscht hätte, die so kämpft wie in diesem Derby. Also da wäre ich auch nach dem Spiel sauer gewesen. Warum erst in diesem Spiel? Und dass sie sich feiern, ja, kann sie ja machen. Und ich würde das jetzt nicht ganz so dramatisch sehen wie Dietmar Hamann von Sky, der gesagt hat, die müssen sich, wie war der Wortlaut, was schämen.
So fehlt nur die Meisterschale auf dem Bild, hat er gesagt.
Wobei durch Social Networks und Facebook und so verbreitet sich das natürlich auch viel schneller und dadurch, dass die Spieler das bei Instagram auch verfolgt, live mitgemacht haben. Aber mein Gott, ein bisschen weniger wäre, glaube ich, auch okay gewesen. Aber gut, mein Gott, die Schalker Mannschaft hatte nicht viel in dieser Saison, um sich selber feiern zu können. Und gut, ein Derby-Sieg, da freut man sich und vielleicht gibt das jetzt nochmal den Schwung, um Augsburg zu schlagen. Und wenn man Augsburg am Sonntag schlägt, dann war es das mit dem Klassenerhalt und dann kann man die Liga abhaken und sagen, an die Saison denkt kein Mensch mehr zurück, mit Ausnahme dieser Derby-Feier.
Von ja, daher. Aber ich hätte es, glaube ich, als Spieler genauso gemacht, ganz ehrlich. Wenn du wochenlang nur auf die Fresse bekommen hast, zu Recht natürlich auf die Fresse bekommen hast, und dann hast du aber jetzt mal so ein Erlebnis und dann freust du dich natürlich, dann hast du auch Bock, mal richtig zu feiern. Dann kannst du natürlich sagen, ja, wir waren die letzten Wochen scheiße und wir sollten ein bisschen weniger Gas geben, aber so wäre ich in dem Moment dann auch nicht drauf. Dann würde ich sagen, ja geil, jetzt das muss jetzt raus, jetzt feiern wir, jetzt hauen wir ordentlich auf den Putz. War ja auch gar nicht lange, ich glaube, die waren 30 Minuten nur in dieser Kneipe drin, also überschaubar. Das kann ja auch was machen für mit so einem Team, ne? Wenn dann eben da so ein Fährmann, der nur noch Ersatz ist, aber da beim Feiern vorne weg und Gas gibt und alle singen sie mit und alle freuen sich gemeinsam, das ist ja auch nicht so verkehrt für ein Team, als wenn sie dann einfach zur Arena fahren, sich wieder in alle Winde zerstreuen und das war es dann gewesen.
Was ich da allerdings ein bisschen gefährlich finde, ich bin bei euch, die Jungs, die haben nur auf der Fresse gekriegt, die sollten auch mal feiern. Wenn du in Dortmund gewinnst, auch wenn du nicht Schalke bist, freust du dich, logischerweise. Aber Benjamin Stomboli, der hat dann nach dem Spiel auch tatsächlich gesagt, wir wussten, wenn wir hier heute gewinnen, ist quasi vieles, wenn nicht alles aus dieser Saison vergessen. Das ist doch vielleicht dann auch schon wieder ein bisschen zu viel, weil wenn die das jetzt auch im Hinterkopf haben, dann bin ich gespannt, ob dann halt gegen Augsburg wieder so eine kämpferische Leistung
das
kommt.
Das ist ein bisschen zu viel, aber dafür hast du halt auch einen Trainer, der dann sagt, pass auf, guck mal auf die Tabelle, Stuttgart hat gegen Mönchengladbach gewonnen, das sind jetzt immer noch nur noch 6 Punkte und wir müssen schon noch ein Spiel gewinnen.
Zumal Stuttgart ja auch noch Gegner ist.
Genau, was ich noch zu Sebastians, ganz Ergänzung zu Sebastian sagen will, das kann wirklich was in der Mannschaft auslösen. Wir standen Suat Serdar gegenüber und haben ihn dann gefragt, wie er das empfunden hat, als er in die Kurve gelaufen ist, um mit den Fans zu feiern. Und da sagte der, ja, war für mich das erste Mal. So, also der ist neu auf Schalke, der
Stomboli
war zwischendurch
hat
verletzt.
Auch gesagt, das wird er nie vergessen in seinem Leben.
Suat Serdar war oft verletzt und war fast genauso oft gesperrt. Und auf einmal kann er dann mal nach so einem Derby feiern und dann kriegt man auch als neuer Spieler erstmal mit, was das überhaupt heißt, wenn man A, Schalke-Spieler ist, und B, wenn man mit Schalke dann auch noch ein Derby gewinnt. Und das macht, glaube ich, mit einem selber auch was. Boah, es ist ja wirklich hier ein geiler Verein und ich sollte wirklich hier häufiger mal gewinnen, weil dann geht das hier immer so ab, ne? Und dementsprechend löst das, glaube ich, schon was aus in der Mannschaft. Und mein Gott, nach dem Spiel, wenn man Derby 4-2 gewonnen hat, dann sagt man so Sachen. Ich würde das jetzt nicht überinterpretieren. Und gerade Stomboli ist ja einer, der sich schon relativ schnell wieder auf den Boden bewegen kann. Und die werden schon... Da sollte man jetzt Hüb Stevens dann vertrauen. Der wird schon sagen, Leute, einen Sieg brauchen wir noch.
Der wird hier also wieder so ein bisschen auf den Teppich holen, denn du hast es gesagt, es müssen noch ein paar Pünktchen her, um halt wirklich auch rechnerisch den Klassenerhalt zu haben. Und dann geht es natürlich an die neue Saison. Da wird jetzt schon natürlich geplant, es wird ein Trainer gesucht und ein Name, der da natürlich jetzt gehandelt wird, ganz, ganz heiß ist David Wagner. Ehemaliger Schalker. Ist offiziell zumindest Eurofighter, auch wenn er kaum gespielt hat. Aber das ist ja schon ein Typ, da holst du dann insofern die Fans schon mal ein bisschen mit. Und er hat halt in Huddersfield wirklich mega Erfolg gehabt.
Ja, er hat mega Erfolg gehabt. Sebastian kennt ihn noch besser, da er als Trainer vor allen Dingen bei Borussia Dortmund in U23 gearbeitet hat. Ich kann seine Arbeit nicht so richtig beurteilen. wie du schon richtig gesagt hast, Eurofighter, also Eurofighter 1B sozusagen.
Oder Eurofeierer kann man
genau,
ihn dann wahrscheinlich nennen.
Eurofeierer, dementsprechend, ich glaube auch auf Schalke wäre der vermittelbar deshalb und ist jetzt nicht als derjenige, der 4 Jahre in Dortmund gearbeitet hat und so. Also der könnte schon die Leute hier mitziehen.
Hat aber auch ein Tor gemacht in der UEFA Cup Runde. Ich weiß nicht mehr gegen wen, aber hat auch getroffen.
Ui.
Also ja. Hat ein bisschen was dazu beigetragen.
Und was ich jetzt dazu sagen will, für mich, meine Einstellung ist, dass ich immer noch lieber Roger Schmidt gehabt hätte. Ganz einfach. Also ich finde, Roger Schmidt ist einfach der perfekte.
Seit Wochen erzählt er nichts
ja, aus. Also Roger Schmidt wäre der perfekte Kandidat für Schalke. Und
ja.
Ich habe noch einen älteren Kollegen gehabt, der gesagt hat, ach, vielleicht, und die haben jetzt abgesagt und so, aber vielleicht verhandeln die da noch weiter. Nee, der hat abgesagt, er kommt nicht, alles gut. Der wäre für mich immer noch der beste Kandidat gewesen. Und David Wagner, er hat halt nie in der Bundesliga gearbeitet. Er hat bisher eher so bei Außenseitermannschaften gearbeitet. Huddersfield war
der
große Außenseiter überall. Borussia Dortmund, U23 war in der dritten Liga der Außenseiter. Ich kann über seinen Spielstil, den er lehrt, nicht so viel sagen. Es wird allerdings eher so ein Außenseiter-Spielstil sein. Der, würde ich jetzt sagen, eher nicht zu dem passt, was Jochen Schneider sehen möchte. Jochen Schneider kommt aus der RB Leipzig-Schule, aus der Red Bull-Schule und hat schon mehrfach gesagt, er würde am liebsten einen Fußball sehen seiner Mannschaft, der wirklich so diese Power hat. Und da kann Sebastian mehr sagen, ob David Wagner einer ist, der diesen Stil lehren kann oder ob du ihm zutraust, dass er das wird tun können.
Also ich glaube schon, dass es da Parallelen gibt. Also David Wagner steht auf so eine sehr intensive Spielweise, den Gegner früh attackieren, hoch attackieren, aggressiv attackieren, schnelles Umschalten, schnelles direktes Spiel nach vorne. Das sind ja Elemente, die durchaus so auch eben der RB-Schule, möchte ich mal sagen, entsprechen. Also von daher glaube ich schon, dass es da Schnittmengen gibt. Also er hat ja in Dortmund sehr viel, sagt er selber, sehr viel von Klopp gelernt. Er konnte bei Klopp da immer die Trainingseinheiten auch mit angucken, konnte da mit ihm drüber diskutieren. Also da gleicht sich die Art und Weise, wie die beiden über Fußball denken, gleicht sich durchaus. Und in Huddersfield, das sagen dann einige, ich habe jetzt Huddersfield ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel geguckt, aber das sagen viele, die das gesehen haben und die ihn begleitet haben, hat sein Spielstil da auch so ein bisschen weiterentwickelt. Also da sind schon auch Ballbesitzelemente durchaus vorhanden. Natürlich hat er mit den Außenseiterfußball spielen müssen, ist ja keine Frage, aber man kann es ja auch umdrehen und sagen, also er hat bewiesen, dass er aus geringen Möglichkeiten sehr viel machen kann. Also wenn man anguckt, Huddersfield selbst, als sie aufgestiegen sind, die hatten Etat, damit waren sie, glaube ich, auf Platz 17 oder 18 von 20 Mannschaften in der zweiten englischen Liga. Und der hat da die richtigen Leute hingeholt. Das ist ja in England immer so, dass er eben der Manager, heißt es ja dann, eben auch sich um so Transfers und so kümmert. Und da war er dann eben mit im Boot. Hat da gute Leute hingeholt, Leute, die da irgendwie charakterlich gut reingepasst haben. Hat eben eine Mannschaft geformt, die viel über den Teamgeist kam. Mit starken Typen, starken Charakteren. Und mit denen dann eben geschafft aufzusteigen und dann noch einmal die Klasse zu erhalten.
Das ist schon eine viel größere Sensation, eigentlich.
Leistung. Riesig, ja. Und das ist vielleicht diese Mischung, die dann für Schalke auch ganz spannend ist. Weil man A, muss man ja sagen, natürlich sieht sich Schalke jetzt nicht als Außenseiter in der Bundesliga, aber Schalke hat jetzt eine Saison hinter sich, da sind sie de facto erst einmal sportliche Außenseiter in der Bundesliga. Sie sind jetzt spielerisch nicht die allerstärkste Mannschaft und vor allem, sie werden im nächsten Jahr nicht die wahnsinnigen finanziellen Möglichkeiten haben, diesen Kader umzukrempeln. Und wenn dann jetzt jemand kommt, der vielleicht auch mit ein Händchen dafür hat, eben gute Typen auch auszusuchen und gute Typen in eine Mannschaft zu integrieren und daraus eine richtige Mannschaft zu bauen, das ist, glaube ich, selbst wenn du dann damit am Ende in Anführungszeichen nur 7., 8., 9. wirst, aber man erkennt eine gewisse Entwicklung, man erkennt eine Entwicklung zu einem gewissen Fußball hin, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, dass er malocht wird, das haben ganz viele gesagt. Also David Wagner ist ein richtiger Malocher. Wir haben ja mit vielen seiner Ex-Spieler gesprochen. Der ist ein richtiger Malocher, der arbeitet unfassbar hart. Die Trainingseinheiten sind unfassbar schweißtreibend. Dafür sieht man das Ergebnis auf dem Platz. Die Mannschaft malocht, sie ist eine Einheit, sie folgt ihm überall hin. Und wenn das der Schalker Anhänger sieht und dabei jetzt, wie gesagt, dann nur ein Platz im Mittelfeld rausspringt, dann ist das im ersten Jahr, glaube ich, schon etwas, was man vielleicht nicht mit Kusshand nehmen würde, man aber vielleicht gerne nehmen würde als ersten Schritt, wenn man dieses tatsächlich so sieht, dass sich da etwas entwickelt und ein neuer Drive entsteht und eine neue Mannschaft entsteht. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das passt, wenn es denn eben, das ist ja immer die Einschränkung, wenn
natürlich
es denn funktioniert. Das ist auch José Mourinho könnte auf Schalke gnadenlos scheitern. Also
ich bin ja bekannt für sehr unpassende Vergleiche, aber siehst du nicht das Dirk Schuster-Problem? Weil ich vergleiche es mit Dirk Schuster. Dirk Schuster hat Darmstadt 98 trainiert. Ja. Alle haben gesagt, super Typ. Alle haben gesagt, wenig Mittel in der zweiten Liga, Riesenerfolg. Hat die in der Liga gehalten, Riesenerfolg. Hat super Typen eingeholt. Ne, wie hieß nochmal der Mann, Marco Seiler, der mit dem Riesenbart und so und Heller und Sandro Wagner und so.
Hat ja auch vor allen Dingen wie Wagner Typen Leute wieder in die Spur gekriegt.
Genau, hat Leute in die Spur gekriegt und dann haben wir gesagt, komm, Trainer des Jahres geworden in Deutschland. Ich meine, der David Wagner hat natürlich auch ordentlich Preise gekriegt, glaube ich, oder bestimmt. Geht dann aber zu einem anderen Verein.
Trainer des Monats in England.
Genau. Ja. Geht zu einem anderen Verein und scheitert nach 8 Spieltagen. So.
War ein kurzer Auftritt in Augsburg.
Genau, ja.
Sehr, sehr kurz.
Ja, das klar, das kann immer passieren. Also das ist ja niemand vorgefeit. Das ist ja immer die spannende Frage, ob jemand, der in einer Umgebung funktioniert, auch in der anderen funktioniert. Egal, ob es Trainer oder Spieler oder Sportdirektoren
sind. Ist das aber nicht zu viel Risiko für Schalke?
Ja, aber
sollte man nicht dann lieber so einen Hacking holen, von dem man weiß, der hat überall 2 Jahre Erfolg?
Und vor allen Dingen, der schon mal bei etwas größeren Vereinen war. Es kommt ja auch noch hinzu, weil ich gebe dir recht, klar, normalerweise kommt jetzt Schalke aus einer sportlich schlechten Saison. Man sagt so, komm, wenn die jetzt zumindest wieder Einsatz zeigen, ist man schon zufrieden. Aber trotzdem hat man auf Schalke ja den Anspruch, wir sind Schalke. Und ich glaube nicht, dass man ihm dann sagen würde, komm, die Saison Platz 9. Also, dass er diese Zeit bekommen würde.
Ja, aber da muss man doch mal, also erstens einmal weißt du ja auch nicht, ob Hacking funktioniert. Es ist ja auch, also vielleicht hast du da die etwas größere Wahrscheinlichkeit, weil sehr erfahrener Trainer. Aber es kann ja auch sein, dass sind auch schon sehr erfahrene Trainer auf Schalke gnadenlos baden gegangen. Also wenn völlig man mal an einen Jupp Heynckes zurückdenkt, das hat auf Schalke jetzt eher so mittel funktioniert. Dann kam Ralf Rangnick, junger, damals noch recht unerfahrener Trainer und das ging raketenmäßig durch die Decke. Also man weiß es ja nicht.
Sebastian,
und zweitens,
wir haben
zweitens,
doch alle studiert. Wir können doch alle mit Wahrscheinlichkeiten und Rechnungen und alles gegen.
Nein, aber was ich als zweites noch sagen wollte, wenn du sagst, der Schalker wird nicht akzeptieren, dass er auf Platz 8 oder 9 landet, dann muss der Schalker jetzt aber in der Phase mal realistisch werden. Also er ist jetzt gerade, er rettet sich jetzt gerade knapp vorm Abstieg. Ja. Die Mannschaft wird jetzt in der nächsten Saison nicht durch Zauberhand eine bessere sein. Du hast jetzt nicht viel Geld, du hast keinerlei internationale Einnahmen, womit du irgendwie tolle Spieler kaufen kannst. Du hast natürlich immer noch einen ordentlichen Kader. Aber nächstes Jahr hast du immer noch Borussia Dortmund, hast du Bayern München, hast du Leverkusen, hast du Wolfsburg, hast du Hoffenheim, hast du Leipzig und ich weiß gar nicht, wo ich aufhören will. Da bist du ja schon bei Platz 7, 8 angelangt, wo du dich realistischerweise dahinter einsortierst. Wenn du eine richtig gute Saison spielst, lässt du vielleicht 1, 2 von diesen Mannschaften hinter dir. Dann redest du aber über Europa-League-Ränge. Eintracht Frankfurt habe ich noch gar nicht erwähnt. Also, da
ja gut, ob die Mannschaft so zusammenbleibt, das wage ich auch zu bezweifeln.
Ja, natürlich weiß man das nicht. Aber du kannst ja nicht als Schalker davon ausgehen, dass du nächstes Jahr automatisch wieder um die internationalen Plätze spielst, nach so einer Grottensaison. Und du, wie gesagt, du hast überhaupt kein Geld, um diese Mannschaft umzukrempeln. Deswegen, wenn ein Trainer kommt und der vernünftigen Fußball zeigt und du siehst eine Entwicklung, du musst natürlich eine Entwicklung sehen können, aber wenn du diese Entwicklung siehst und wenn du siehst, da entsteht etwas und der impft dieser Mannschaft irgendwie einen neuen Geist ein, einen neuen Teamgeist und am Ende kommt Platz 8 dabei heraus, dann finde ich, dann kann man in einem ersten Schritt damit auf jeden Fall zufrieden sein.
Ich würde deshalb weitergehen, ich sehe das ähnlich wie du, dass die viel wichtigere Personalie erstmal, finde ich, ist, wer wird Sportdirektor im Zusammenspiel mit Jochen Schneider und wer wird technischer Direktor, weil in Zusammenhang mit dem neuen Trainer kommt es ja darauf an, erstmal eine vernünftige Mannschaft zusammenzustellen und die Mannschaft, die jetzt da ist, gegebenenfalls zu entschlacken, Spieler loszuwerden, Spieler zu verkaufen, mal gucken, ob es für Bentaleb ein Markt ist, dass man den mal für 10 Millionen los wird oder für Konoplyanka oder wie sie alle heißen und dass man dann mit sehr viel Händchen eine Mannschaft zusammenstellt, mit der ein neuer Trainer dann auch was anfangen kann. Wenn du jetzt sagst, Entschuldigung, wir werden Bentaleb und Konoplyanka nicht los, du hast den gleichen Kader wie in dieser Saison auch, dann kann der Trainer David Wagner oder Dieter Hecking oder Bruno Labbadia oder Roger Schmidt heißen, sagen dann alle, ja, scheiße.
Ja, dann ist das Problem weiterhin das Gleiche. Das sieht man ja auch bei Huub Stevens, der konnte ja jetzt auch nicht plötzlich zaubern. Ne? Also
deswegen sollte man wirklich das gleichsetzen, wenigstens gleichsetzen, zu sagen, nicht der Trainer ist in dem Fall die allerwichtigste Personalie. Ich meine, natürlich ist der Trainer immer somit die wichtigste Person in einem Verein, aber in diesem Konstrukt, wenn 3 Leute gesucht werden, Trainer, Sportdirektor, technischer Direktor, sollte man auf alle 3 das gleiche Augenmerk legen.
Ja, natürlich muss der Sportdirektor ist eigentlich tatsächlich, würde ich auch sagen, die wichtigste Personalie, weil man normalerweise in einem Club, wenn alles so funktioniert wie geplant, ist das die personelle Konstante eigentlich über, gut, das hat jetzt in der Bundesliga jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr sich dahin entwickelt, dass sie relativ schnell wieder fliegen, aber das ist ja eines der Kennzeichen erfolgreicher Clubs, dass du da einfach eine sehr, sehr hohe Konstante hast bei Menschen, die sich um die sportlichen Geschicke des Clubs auf dieser Ebene kümmern. Mhm. Und das muss ja auch der Schalke-Anspruch sein. Und deswegen ist das natürlich die Personalie, die absolut sitzen muss. Das ist gar keine Frage.
Sportliche Konstanz und auch quasi die Konstanz auf der Position zum Beispiel des Trainers hat der MSV Duisburg durchgezogen in dieser Saison. Hat zwar nach einem Drittel der Saison Ilja Gruev entlassen, hat dafür Thorsten Lieberknecht geholt.
Konstanz.
Das ist in dem Fall schon Konstanz. Wenn man sich die Konkurrenz aus Ingolstadt anguckt, dann ist es absolute Konstanz. Und ich bin auch dabei, ich glaube, der MSV hat es tatsächlich dann nochmal verpennt, nochmal irgendwann einen Impuls zu setzen, weil es einfach keine Weiterentwicklung unter Thorsten Lieberknecht gab. Meint ihr, der Mannschaft hätte so einen Trainerwechsel nochmal was geben können? Ich bin davon überzeugt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
Ja, schwer. Also die Probleme liegen beim MSV doch auf vielfältiger Ebene. Es fängt auch da beim Sportdirektor an, dass die Einkaufspolitik vor der Saison eher suboptimal war, muss mal so zu formulieren, weil wie viele Zugänge, ich glaube, wen haben sie geholt? Den Torwart, dem haben sie jetzt, Mesenhöhler. Haben sie jetzt eine neue Nummer 1 vor die Nase gesetzt.
Eine ausgeliehene Nummer 1,
Suguta Paso, der ist schon wieder weg. Verhug spielt, glaube ich, also Verhug hat, glaube ich, so enttäuscht wie kaum einen Zugang zuvor in den vergangenen 10 Jahren.
Ja. Und Sebastian Neumann
beim MSV.
Genau. Und Regesel haben sie auch noch geholt, der musste sich, glaube ich, ins Training einklagen. Da hat Herr Grilic jetzt auch nicht gerade so super Arbeit geleistet.
Absolut nicht.
Ob jetzt mit der Mannschaft, die auch vorher schon nicht so gut gespielt hat, ob da jetzt noch ein Trainerwechsel was gebracht hätte, zumal der MSV halt auch keine Kohle hat. Wen hätten sie noch holen sollen? So, also weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich sehe das, glaube ich, ähnlich. Also es war, glaube ich, in den ersten Spielen auch durchaus was zu erkennen unter Lieberknecht, dass die Mannschaft unter Lieberknecht in einigen Spielen zumindest taktisch deutlich besser aussah, als sie das vorher aussah.
Sie war definitiv variabler. Ilja Gruev hat die Mannschaft aufs Feld geschickt und hat gesagt, 90 Minuten spielt ihr genau so. Vielleicht hat er mal in der 75. Minute einen Stürmer gebracht. Mhm. Das war bei Lieberknecht komplett anders. Der hat während des Spiels mehrfach das System geändert.
Und ich glaube, da bin ich bei Andi, es gibt, glaube ich, diese Mannschaft hat, glaube ich, einfach sehr enge Grenzen. Also natürlich hätte man das mit dem neuen Trainer nochmal versuchen können, diesen berühmten Impuls zu setzen. Aber wenn du halt die Spieler hast, die du hast und du jetzt der Meinung bist, ja, viel mehr können die nicht, warum sollst du denen schon wieder einen neuen Trainer vorsetzen? Also es ist ja, der Trainer kann am Ende sehr viel Schönes vorgeben, aber umsetzen müssen es halt die Spieler auf dem Platz. Das ist ja letztlich immer so. Also natürlich ist ein guter Trainer wichtig, aber es machen die 11, die auf dem Platz stehen, und wenn die halt eben ihre Grenzen haben, dann macht da auch ein Trainer nicht viel. Und hinzu kommt ja, dass in Duisburg, nach allem, was man da hört, auch ziemlich vieles im Argen liegt innerhalb dieser Mannschaft. Also dass da es vorne und hinten nicht stimmt. Du musst ja als MSV, hast du ja nur eine Chance als so kleiner Club, wenn alles passt, wenn du eine richtige Mannschaft, einen richtigen Mannschaftsgeist hast, wenn einer wirklich bereit ist, das klingt so billig, aber ist ja so, für den anderen zu laufen und man eben gemeinsam die Gegner niederrennt und niederkämpft. Und nach allem, was man eben aus Duisburg hört, ist das in der Mannschaft eher zerrüttet. Da ist der Mannschaftskapitän Wolze, der lange nicht unumstritten ist, offenbar in der eigenen Mannschaft.
Der ja mittlerweile auch schon nicht mehr Kapitän ist.
Genau. Der jetzt nicht mehr Kapitän ist, aus Gründen. Dann ist da.
Es wurde so verkauft, Wolze wollte es so, und die Mannschaft hat sich dann neu aufgestellt. Ja, so wird es verkauft in Duisburg.
Ja, so kann man das verkaufen, aber.
Solche Mitteilungen sind ja selten dazu da, um erster Linie der Wahrheit Ehre zu machen.
Also so wie im Amateurfußball, das geht ja auch jeder Trainer aus beruflichen Gründen. Ja. Muss man ja sagen, ne? Von 100 Trainerentlassungen in der Bezirksliga sind 100 aus beruflichen Gründen.
Um sich neuen Aufgaben zu widmen.
Auf jeden Fall, dass eben diese Personalie wollte. Dann gab es noch einige andere Sachen. Also da hat einfach sehr, sehr vieles in der Mannschaft, wo dann Spieler miteinander über Kreuz lagen, wo sich richtig dann auch Lager bilden. Also, und das ist dann, wenn du das dann noch dazukommt zu einer sportlich ohnehin schon limitierten Mannschaft, dann gute Nacht, Marie. Also dann ist, glaube ich, der Trainer am Ende auch eine recht arme Sau. Also was soll er dann groß machen? Also ich glaube schon, dass Thorsten Lieberknecht ein guter Trainer ist. Das hat er ja auch jahrelang bewiesen. Natürlich kann man sagen, vielleicht hat es in dem Umfeld nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen, aber da muss man eben erstmal auch einen Trainer ranschaffen in Duisburg mit den begrenzten Duisburger Mitteln, der es dann besser kann.
Ich würde sagen, trotzdem, Lieberknecht, du kannst besser sagen, Timo, hat auch in seiner Rhetorik jetzt nicht ganz so optimal ausgesehen. Ich kann mich an das Spiel gegen Sandhausen, glaube ich, war es, erinnern.
Als sie
60 Minuten lang, also wirklich hätten sie, glaube ich, gegen den VfB Speldorf aus der Oberliga verloren, wenn sie so spielen wie in den ersten 60 Minuten. Und der sagt, er sei stolz auf seine Mannschaft gewesen. Ja, also bitteschön.
Das ist es, ne? Also ich meine, bei Thorsten Lieberknecht hat man oft so das Gefühl gehabt, er wollte halt immer wieder seine Mannschaft stärken, irgendwie pushen, aber da fehlt er vielleicht auch mal, also zumindest nach außen hin, ob er es nach innen den Jungs nicht vielleicht mal wirklich in den Hintern getreten hat, kann man ja selten so wirklich mitbekommen, aber nach außen hin, du hast es gesagt, gegen Sandhausen 60 Minuten, eine unterirdische Leistung, kein Kampf, kein Einsatz, kein Aufbäumen gegen den Abstieg. Das hat ja dann auch Felix Wiedwald, der Torwart, so formuliert. Und dann stellt sich der Trainer wirklich nach dem Spiel an, ich bin stolz auf meine Truppe.
Ja, das ist aber so ein bisschen, glaube ich, das in Anführungszeichen System Lieberknecht. Also hat man ja auch in Braunschweig vorher immer gesehen. Der hat sich immer vor seine Mannschaft gestellt und seine Mannschaft geschützt. Und der ist ja mit denen auch in die erste Liga rauf und dann auch sehr weit wieder runter. Und so ist er eben. Ich glaube schon, dass viele Spieler das durchaus auch schätzen, dass der Trainer dann eben nicht anfängt, die jetzt an die Wand zu nageln. Zumindest öffentlich nicht, intern vermutlich schon. Also das ist natürlich dann in solchen Formulierungen unglücklich, würde ich auch sagen, dass man da, muss nicht unbedingt sagen, ich bin stolz auf meine Mannschaft, aber dass der Trainer seine Mannschaft öffentlich in Schutz nimmt und öffentlich verteidigt und die öffentlich eben nicht kritisiert, dass ich glaube, damit punktet er eher bei seinen Spielern schon, wenn er es nach innen realistischer damit umgeht. So, das hat auch, ja. Um jetzt mal, das ist vielleicht als Vergleich nicht so gut, aber wie ich es erlebt habe in Dortmund, Jürgen Klopp, der war genauso einer, der hat wenn seine Mannschaft 3-0 verloren hat und dann kam ein Reporter und hat irgendwie eine kritische Frage gestellt, dann hat er erstmal den Reporter zusammengefaltet, das war als Journalist nicht immer angenehm und da kann man auch geteilter Meinung sein, ob das jetzt gut oder schlecht war, aber so hat er es gemacht. Er hat gesagt, meine Mannschaft ist die Größe, auf die lasse ich nichts kommen, du blöder Wicht, wer bist du denn, dass du sowas fragst in etwa? Hat sich dann umgedreht, ist in die Kabine, Tür zu und hat da genauso, aber halt öffentlich nicht, ne? Und das ist, ich glaube, so musst du das ein Stück weit mit der Mannschaft machen, ob du das in jeder einzelne Satz da immer so der richtige ist. Das sei dahingestellt, aber grundsätzlich, glaube ich, kannst du, wenn du als Trainer anfängst, öffentlich ständig auf deine Mannschaft draufzuhauen, dann hast du die ganz schnell verloren.
Ja, er soll es halt nicht ständig machen, aber ich finde, man muss auch dem Umfeld gegenüber sensibel sein, nicht nur der eigenen Mannschaft. Machst du dich bei deiner Mannschaft vielleicht auch mal unglaubwürdig, also der schützt mich nach außen ja eh, warum soll ich da jetzt, ne? Und auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, dass da auch in der Halbzeitpause ein ganz alt eingesessener MSV, Hans Sondermann, 77 Jahre alt, wird befragt zur aktuellen Situation, kritisiert und bekommt Szenenapplaus von der ganzen Arena. So, da weiß ich doch dann auch.
Und kriegt dann übrigens im Nachhinein von den Spielern und Verantwortlichen des MSV einen drüber.
So,
und weil die sagen, du kannst doch nicht hier einfach die Wahrheit sagen.
So, und dementsprechend muss man auch, ein Wort, das ich noch nicht gemacht habe, muss man umfeldsensibel sein.
Oh.
So, ja, und das war in dem Fall nicht. Aber mein Gott, also selbst wenn Mourinho jetzt anfangen würde, ich glaube, das wird bei der ausstehenden 3 Spielen jetzt nichts mehr werden, ne?
Nee, also der Drops ist gelutscht. Dafür ist das Restprogramm für den MSV einfach zu schwierig mit Kiel, Heidenheim und in Hamburg. Die wollen ja immerhin hoch.
Auch das wird interessant.
Die einen steigen nicht auf, die anderen steigen ab. Das wird, glaube ich, ein schönes letztes Spiel.
Das auf jeden Fall. Damit geht's für den MSV runter. So, jetzt sind wir aber wieder bei der Frage. Jetzt haben wir für mich Thorsten Lieberknecht, der hat Vertrag, auch für die dritte Liga. Hat damals, als er verpflichtet wurde, direkt einen langfristigen Vertrag bekommen. Jetzt ist er aber doch im Endeffekt trotzdem das Gesicht des Scheiterns. Mal ganz objektiv betrachtet, meint ihr, der kann dann wirklich auch nach außen hin jemand sein, der quasi den Neuaufbau in der dritten Liga starten kann, den es jetzt zweifelsohne geben wird, weil diese Mannschaft wird so definitiv nicht mehr in der dritten Liga spielen?
Ja, schwierig, aber so wie er wirkt, könnte er es sicherlich verkörpern. Nur du weißt natürlich genau, gehen jetzt mit Lieberknecht in die Saison, ist er natürlich, weiß Gott, extrem angeschlagen. So, und
zwei
wenn dann,
Unentschieden zu Beginn, genau, reicht
zwei,
wahrscheinlich
drei
schon.
Zwei Unentschieden, zwei Niederlagen zu Beginn, dann hast du einen Trainerwechsel, den du nicht bezahlen kannst. So theoretisch. Und deswegen ist die große Frage, ist natürlich auch vieles eine Kostenfrage. Der MSV, so sagt man, braucht sowieso noch 3 Millionen Euro, um die Finanzierungslücke zu schließen für die dritte Liga.
Frisches Geld, ganz genau.
Und dann werden die wahrscheinlich auch einen Kassensturz machen. Können wir uns überhaupt leisten, einen Trainer, der noch, wie lange hat er noch Vertrag? Ein Jahr, zwei Jahre?
Zwei noch.
Noch also, zwei Jahre, ja, können wir uns erlauben, den jetzt zu entlassen. Das kostet Summe XY, dann musst du noch einen neuen Trainer holen, möglicherweise einen neuen Co-Trainer. Das kostet dann auch Summe XY und die Kohle hast du wahrscheinlich einfach gar nicht.
Die 3 Millionen ruckzuck wieder weg. So, also, über eine gesamte Vertragslaufzeit.
Würde ich gerade sagen, die Kohle hast du einfach nicht. So, dementsprechend wird denen keine andere Wahl bleiben, als jetzt an Lieberknecht festzuhalten, wenn du sowieso schon die komplette Mannschaft austauschen musst. Viel interessanter ist da auch wieder, heute reite ich sehr auf dieser Sportdirektoren-Sache rum.
Ja. Ivo Grilic hat auch noch ewig lang Vertrag.
Ivo Grilic wird extrem verteidigt von der Vereinsspitze. Ist ja auch schön und gut, dass sie zu ihrem Sportdirektor stehen, aber er ist nun immerhin zweimal abgestiegen mit dem MSV Duisburg. Man kann auch sagen, er ist zweimal auf. Für einen Abstieg konnte er nichts, weil die Lizenz weg war. Aber sportlich sind sie zweimal abgestiegen und diesen Abstieg hat er zu ganz großen Teilen verursacht durch die Einkaufspolitik, die wir gerade angesprochen haben.
Bin ich absolut bei dir.
Und
auch wenn man tatsächlich am Anfang der Saison noch gedacht hat, so verkehrt hat er gar nicht eingekauft. Aber klar, im Nachhinein konnte man sagen, es ist keiner eingeschlagen und das dass so guter Paar so ein schwieriger Charakter ist, wusste man, bei Regese wusste man das auch. Und dass John Verhoek jetzt der Topverdiener in Duisburg ist und dann keine Leistung bringt, damit sind wir, glaube ich, dann auch wieder bei der schlechten Stimmung innerhalb der Mannschaft.
Und Mesenhüller zum Beispiel, der war ja so gut, dass er hinter Davari erstmal auf der Bank gesessen hat. So, also
auch da ist dann schon wieder die Frage, wie willst du den jetzt nächste Saison als Nummer 1 hinstellen? Weil das wird der MSV ja machen müssen. Er kann keinen neuen Mann holen, aber du hast dann einen Torwart, dem du schon zweimal das Vertrauen entzogen hast.
Also die Probleme sind vielfältig. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn du jetzt einen neuen Sportdirektor holst, dann sind wir auch wieder bei der Zeitfrage. Der muss sich erstmal mit allen Leuten verstehen. Der muss erstmal gucken, ob er am Trainer festhält. Und dann hat er noch genau 2 Wochen, um 20 Spieler zu holen. Also sprich, du musst dir jetzt quasi schon einen im Hinterkopf haben, falls du an Ivo Grilic nicht festhalten möchtest. Und da, Entschuldigung. Und darum weiß ich jetzt nicht, ob du als MSV auch die große Auswahl hast oder ob die jetzt, ich will jetzt nicht zu persönlich werden oder so, ob die Leute im Vorstand überhaupt so genau die Leute kennen. Ich weiß jetzt nicht, du weißt es besser, sind die Leute denn auch wirklich kompetent genug, um all das überblicken zu können?
Die Sache ist die, der Duisburger Vorstand um Ingo Wald, die haben als Hauptaufgabe gesehen, den Verein zu gesunden. Also das, die haben eher so das Blick aufs Finanzielle, den Blick aufs Finanzielle gelegt, was ja klar ist, weil der Verein sonst schon längst hinüber wäre. Aber halt genau an dieser sportlichen Kompetenz, da hapert's. Und da wird's natürlich dann auch irgendwie schwer, da vielleicht Leute reinzuholen. Da wird natürlich immer wieder Ennard Dietz genannt, aber der kann auch, halt auch nicht mehr alles machen.
Der ist auch zu lange raus. Der ist, glaube ich, zu lange raus aus dem Geschäft. Und dem Ennard, dem wir hier dem Ruhrgebiet verehrt wird, zu Recht verehrt wird, der soll auch lieber auf seine Gesundheit aufpassen.
Absolut.
So, ne? Also wirklich, ne, hoffen wir, dass wir den Ennard Dietz noch viele, viele, viele Jahre zu Interviews befragen können. Aber der macht sich schon genug Sorgen um den MSV Duisburg. Also der arme Mann leidet, ja.
Wenn man ihn auf der Tribüne sieht, der fast Tränen in den Augen hat.
Absolut, der Mann leidet und der soll sich bloß nicht ins aktuelle Tagesgeschäft mehr einmischen. Also.
Ja, aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, bevor du die Trainerfrage stellst, musst du die Sportdirektorenfrage stellen. Du kannst dich ja von mir aus gerne Ergebnis offen stellen, aber das ist ja die Personalie, die du als erstes jetzt mal klären musst. Haben wir noch Vertrauen in Ivo Grilic, nachdem der jetzt eben, wie gesagt, zweimal abgestiegen ist? Er hat jetzt nicht in den letzten Jahren, also gut, er ist auch wieder aufgestiegen aus der dritten Liga, musste er aber auch, finde ich, mit der Mannschaft, beziehungsweise, oder mit den, nicht mit der Mannschaft, die hat er ja zusammengestellt, aber mit den Voraussetzungen, die er damals hatte, da war das schon. Also
vor allen Dingen hat er auch da wieder, um auf den Vorstand zurückzukommen, die haben auch gesagt, wir müssen wieder hoch, weil sonst können wir hier die Lichter wieder ausmachen. Genau. Das haben sie jetzt hinterher dann auch öffentlich betont. Aber
und das kannst du übrigens nicht zwingend erwarten in der dritten Liga. Ne?
Das ist das Saison. Problem. Ja. Lautern bekommt jetzt einen neuen Investor.
Wird du hast Eintracht Braunschweig, Eintracht München Braunschweig. 60, Hansa Rostock.
Und was in Uerdingen noch passiert, weiß man auch nicht.
Ja, genau, aber genau, wie gesagt, also das ist eigentlich die Frage, die du jetzt mal dringend klären musst und die du zwar möglichst schnell klären musst. Die kannst du jetzt auch in den nächsten, also musst du eigentlich auch unabhängig davon, wie es jetzt weitergeht, du gehst ja vermutlich eh runter, aber selbst wenn nicht, musst du jetzt mal grundsätzlich die Frage klären, wollen wir mit ihm weitermachen? Und wenn nicht, dann musst du jetzt eigentlich auch schon einen Strich ziehen und sagen, gut, vielen Dank für die schönen Jahre, aber wir setzen jetzt auf jemand anderen und den holen wir möglichst schnell, weil es muss ja dann die kommende Saison geplant werden. Oder du kommst zum Ergebnis, du vertraust auf ihn, ist ja auch gut, aber zumindest diese Frage musst du genau jetzt und eigentlich hättest du damit schon vor Wochen anfangen müssen, diese Frage zu klären und dann erst kannst du die Trainerfrage klären, weil das ist ja, also der neue Trainer, also bringt ja nichts, wenn du sagst, wir schmeißen den Lieberknecht raus, dann so, oh, den Sportdirektor eigentlich auch, dann kommt der Nächste und sagt, oh, Lieberknecht wäre gar nicht so schlecht gewesen.
Ja,
oder andersrum, du sagst, ja, wir machen mit Lieberknecht weiter, mach du erstmal 2-3 Wochen und dann kommt vielleicht doch ein neuer Sportdirektor und sagt, Lieberknecht, weg damit. Also das ist eigentlich die zentrale Frage, die Duisburg jetzt mal klären muss und wirklich sich jetzt auch mal trauen muss, wirklich offen zu klären. Also es hat ja irgendwie so den Anschein, als sei, zumindest von außen hat es für mich den Anschein, als sei Grilic mehr oder weniger unantastbar, weil er vielleicht auch tatsächlich der Einzige im Moment ist, der sportliche Kompetenz in der Vereinsführung verkörpert.
Sie ziehen sich auch wirklich komplett zurück.
Ja. Gut. Ist ja grundsätzlich auch nichts gegen einzuwenden. Also wenn man sagt, der Vorstand, der hat sich darauf konzentriert, den Verein zu gesunden, ist ja auch richtig. Das war ja das absolut Allerwichtigste, dass dieser Verein nicht abschmiert. Und dann hast du eben jemanden für den Sport, hast du eben diesen Angestellten Ivo Grilic, der das macht, der dafür bezahlt wird und das ist eben der Sportvorstand, dann ist das natürlich seine Aufgabe und dann reden wir ihm da nicht rein. Wenn du jetzt aber feststellst, funktioniert nur so mittel, dann musst du dir doch mal Gedanken machen, ob du, oder ich meine, ich würde fast sagen, noch irgendjemand als Unterstützung dazu holen. Das kann sich der MSV vermutlich auch nicht so richtig leisten, also ein riesiges Funktionsteam aufzubauen. Aber
wobei sich da Frage musst sogar du jetzt zumindest mal stellen. Ex-Spieler angeboten haben, bloß die haben so auf Grillitsch draufgehauen. Ich glaube nicht, dass die zusammenarbeiten können. Also wenn jetzt Andreas Voss oder Ferry Schmidt ankommen würden und sagen, ja Ivo, wir machen mal was zusammen. Ich glaube, da zeigt er den Vogel.
Es gibt aber immerhin, das kann man auch als positives Echo dann sagen, es gibt Leute, die sich um den MSV wirklich sorgen. Wenn du dann siehst, das waren glaube ich auch Dietmar Hirsch, der in Elversberg trainiert, Andreas Voss, Bashi Rosalou,
Ferry Schmidt,
genau.
Markus Osthoff hat
Markus sich auch Osthoff, das sind Leute, denen liegt der MSV wirklich am Herzen, sodass du nicht nur die aktuelle Generation hast, die was für den MSV erreichen möchte, sondern du hast ja noch Leute, die den Verein nicht aufgeben, die wollen, dass dieser Verein wieder aufsteht und dass der Verein mal etwas nachhaltigeren Erfolg hat, als einfach nur, früher ist der MSV zwischen der ersten und zweiten Liga hin und her gependelt, jetzt pendelt der MSV zwischen der zweiten und dritten Liga hin und her. Das kann es ja nur auch nicht sein, gerade so ein traditioneller Verein, der in der Tradition eines Innerstiets steht.
Ja.
So dass man, also nochmal, wir wollen dem MSV, da kann ich auch für Sebastian sprechen, wir wollen dem MSV wirklich nichts Böses. Wir
sind
ganz im Gegenteil, wir mögen alle den MSV total gerne und ich wohne in Mülheim, da kann ich mit dem Fahrrad hinfahren zur Arena und ich habe viele Freunde, die MSV-Fans sind und ich wünsche mir, dass es mit diesem Verein auch bald wieder nach oben geht.
Ja, ich auch. Also das. Und das ist ja, also das ist genau wie du sagst, dieser Verein hat ja eine gewisse Kraft, die er mitbringt, durch die Historie, die er hat. Nur allein darauf ausruhen darf man sich nicht, weil wir haben ja gerade die ganzen Vereine, die wir gerade aufgezählt haben, das sind genau solche Vereine auch. Ja. Ne? Auch Lautern, auch Braunschweig, auch Uerdingen.
München 60.
Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Und diese natürlich hat man dadurch mehr Möglichkeiten als gewisse andere Vereine, aber die muss man jetzt verdammt nochmal auch klug nutzen. Und
ja, dann stell dir mal vor, Ingolstadt steigt ab. Wenn Ingolstadt absteigt, ist einer Aufstiegsplatz eh schon wieder weg. Dann ist
der weg.
Und dieses Jahr, ich glaube, diese kommende Saison wird eine ganz, ganz entscheidende für den MSV. Wenn du finanziell ist ja sowieso die Frage, in der dritten Liga Geld zu generieren, ist nicht unbedingt einfacher. Und wenn du es dann nicht hochschaffst, wird es ja dann von Jahr zu Jahr schwieriger. Wenn man mal Frage nach in Kaiserslautern.
Irgendwann wird diese dritte Liga zum Grab. Das ist ganz eindeutig so. Ich finde, dass in Mitte haben wir ein schönes Schlusswort, würde ich gar nicht sagen in dem Zusammenhang, aber zumindest schöne Wünsche, die wir Richtung Duisburg schicken. Dankeschön, Andreas, dankeschön, Sebastian.
Timo, danke.
Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und wenn ihr da draußen noch irgendwelche anderen Meinungen habt, Anregungen, Kritik, dann sagt uns das doch einfach, hinterlasst einfach was in den Kommentaren und wenn ihr uns ein Sternchen bei iTunes verpasst, freuen wir uns natürlich auch.
Perfekt, dankeschön.
Danke.
Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.